Das Auto ist nach einem Haus und nach einer Wohnung in der Regel die zweiteuerste Anschaffung, die wir uns in unserem Leben so leisten. Dementsprechend ist es nicht nur wichtig, alle Kosten im Blick zu behalten, sondern auch zu wissen, worauf ich beim Kauf achten muss, egal ob neu oder gebraucht war.
Das sagt Jakob Stanteski über Tipps rund ums Autokaufen.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Das Auto war immer schon eine unserer größten Investitionen überhaupt. Und gerade jetzt, in Zeiten von Krisen und in Zeiten von Teuerung, dann natürlich erst recht. Da stellen wir uns unglaublich viele Fragen.
Ja, zum Beispiel, ob es ein neues Auto sein sollte oder ein Gebrauchtwagen, wie ich das Auto überhaupt finanziere, vom Barkauf über Leasing oder ein Autoabo. Und wo verstecken sich zusätzliche Kosten, an die wir nicht gleich denken?
Also viele große Fragen, die wir heute stellen. Wir sind Verena Schauer und Marcel Kilic und die Antworten hat heute Jakob Stanteski. Er ist Redakteur beim ÖAMTC-Magazin Autotouring. Jakob, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Freut mich sehr, grüß euch.
Ich habe vor kurzem mit einigen jungen Menschen gesprochen, die sich entweder ein neues Auto gekauft haben oder es gerade planen. Und da hat es so gewirkt, als ob es im Vergleich noch zu vor ein paar Jahrzehnten viel schwieriger geworden ist, sich ein eigenes Auto zu leisten. Und es reden ja auch alle davon, dass alles so viel teurer geworden ist. Und das eigene Auto ist für viele eigentlich schon fast ein Luxus geworden. Aber stimmt das überhaupt? Sind Autos wirklich so viel teurer geworden?
Jein. Also ich habe dazu recherchiert für eine Geschichte vor kurzem und habe auch mit einem Forscher, mit dem Herrn Dr. Koch vom IHS, dem Institut für höhere Studien, gesprochen. Genau darüber. Stimmt das wirklich? Autos sind jetzt viel, viel teurer als früher. Und er hat mir gesagt, teils, teils. Der Anschaffungspreis ist natürlich gestiegen, so wie alles andere auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten teurer geworden ist. Aber wenn man es vergleicht mit dem Gesamtverbraucherpreisindex, ist es nicht so, dass die Kaufpreise von Autos irgendwie explodiert werden, während alles andere so dahin dümpelt. Mhm. Sie sind ungefähr in dem Maße gestiegen, wie auch alles andere teurer geworden ist. Also diese subjektive Wahrnehmung, dass nur Autos so viel teurer geworden wären, stimmt in dem Sinne nicht mehr.
Wenn ich mir jetzt ein neues Auto aber dann kaufen möchte, welche Frage sollte ich mir dann als erstes stellen?
Als erstes solltest du dir die Frage stellen und beantworten können, wie viel Geld du überhaupt übrig hast für dieses Auto. Und damit ist jetzt nicht nur gemeint, wie viel Geld hast du am Konto, dass du in ein Auto stecken kannst, in den Kaufpreis, sondern auch, wie viel Geld brauchst du nach der Anschaffung. Und das ist auch der Punkt, wo Herr Dr. Koch mir eben gesagt hat, da gibt es sehr wohl eine Veränderung im Vergleich zur durchschnittlichen Inflation. Diese laufenden Kosten beim Auto, vor allem Wartungskosten, aber auch Kosten rund um den Führerschein, die sind sehr wohl deutlich stärker gestiegen als die durchschnittliche Inflation. Also hier zahlt man wirklich drauf, wenn man es vergleicht mit vor 20 Jahren zum Beispiel.
Erst ein Gebrauchtwagen kann ja eigentlich dann fast schon teurer kommen, oder? Wenn die laufenden Kosten wie Reparaturen und so weiter vor allem teurer geworden sind und nicht jetzt der Anschaffungspreis.
Also teurer als ein Neuwagen unterm Strich mit allem mit einberechnet, wird ein Gebrauchtwagen eher nicht sein. Weil wenn er so alt ist, dass da wirklich schon große Reparaturen auf dich zukommen, dann war der Kaufpreis ja auch viel, viel geringer. Natürlich kannst du Pech haben und es geht irgendwas kaputt, das wirklich kostenintensiv ist, aber du hast ja dann trotzdem viele, viele tausend Euro weniger bezahlt. Also da ist schon noch ein großer Unterschied. Aber natürlich, gerade bei Gebrauchtwagen, die tendenziell dann mehr Reparaturen benötigen oder größere, spürt man gerade diese gestiegenen Wartungskosten umso stärker, freilich.
Wenn jetzt jemand sagt, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ist die erste Frage immer, wirklich ein neues oder gebrauchtes? Und dann sagen die meisten, naja, eher ein gebrauchtes oder fast neu, weil ja diese Annahme auch so ist, im ersten Jahr verliert das Auto verhältnismäßig den meisten Wert. Ist das so? Und was ist jetzt für mich das Richtige, der Neuwagen oder der Gebrauchtwagen?
Ja, der Klassiker ist immer dieses, wenn du dann Neuwagen kaufst, dann fährst du damit vom Händler weg und hast, sobald du die Einfahrt passiert hast, hast du irgendwie 1000 Euro ausgegeben, genau. Sozusagen. Es stimmt natürlich insofern, dass Neuwagen immer teurer sind als Gebrauchtwagen. Aber es gibt ja zum Beispiel zu diesem Thema, es gibt auch sowas wie Vorführwagen oder auch Tageszulassungen. Mhm. Da haben die Autos teilweise auch nur wenige hundert Kilometer oder sogar nur wenige Dutzend Kilometer drauf. Natürlich werden sie dadurch billiger, aber zum Beispiel einen Wagen mit Tageszulassung, den kriegst du nicht auf einmal um 5000 Euro weniger, als er als Neuwagen gekostet hat. Der Wertverlust ist im ersten Jahr eines Autolebens am höchsten. Das steht fest und je älter das Auto wird, desto mehr flacht diese Kurve ab. Das liegt aber halt auch einfach daran, dass Neuwagen noch eine Garantie haben, die später dann vielleicht nicht mehr besteht. Sprich, am Anfang hast du auch die Sicherheit, dass weniger Kosten auf dich zukommen.
Wie würdest du jetzt das eigene Budget kalkulieren? Wie viel sollte ich für, egal jetzt ob Gebrauchtwagen oder wirklich Neuwagen, ja, wie viel sollte ich da ausgeben? Wenn ich jetzt nicht sage, ich habe die speziellsten Wünsche, kannst du da irgendeine Daumenregel mitgeben? Was ist eine sinnvolle Ausgabe für ein Auto?
Das lässt sich allgemein fast nicht sagen. Es kommt natürlich vor allem darauf an, was für ein Auto willst du. Hast du vielleicht schon ein Kind und einen Hund und brauchst dementsprechend ein großes Auto? Oder bist du vielleicht ganz allein und brauchst nur was, um von A nach B zu kommen, egal ob groß oder klein, alt oder neu. Man muss sich halt immer die Frage stellen, was man selber braucht, aber auch, was man selber braucht in dem Sinne, was braucht man nicht. Mhm. Also es macht keinen Sinn, wenn ich alleinstehend bin und das Auto hauptsächlich dafür nutze, in die Arbeit zu fahren für 20 Kilometer, dann brauche ich kein Auto, das 4,80 Meter lang ist und dementsprechend teuer und auch dann im Betrieb teuer ist.
Weil du gerade die Betriebskosten erwähnt hast, welche laufenden Kosten kommen eigentlich so auf einen zu und werden da typischerweise fast unterschätzt?
Also das Extrembeispiel wäre, dass man wirklich hergeht, man hat Hausnummer 20.000 Euro am Konto und sagt, dann kann ich mir jetzt ein Auto um 20.000 Euro leisten. Das ist natürlich fatal, weil kaufen kannst du es dir, ja, aber du wirst es bei der Versicherung anmelden müssen. Du wirst damit rechnen müssen, früher oder später, auch bei einem Neuwagen kann irgendwas passieren, sei es ein Unfall oder ein Defekt, der dich Geld kostet. Und dafür solltest du immer Rücklagen halten. Man hat so als Daumenregel, sagt man, wenn man das Budget fürs eigene Auto festgelegt hat, das natürlich im Idealfall nicht dein ganzes Geld ist, nicht deine gesamten Ersparnisse, sollte man von diesem Budget einmal ein Drittel abziehen und sagen, dieses Drittel lege ich mir zurück für Reparaturen, für Wartung, für die Versicherung etc., eben für diese laufenden Kosten. Und nur der Rest ist wirklich für den Kaufpreis frei, sozusagen.
Und auch diese Summe, weil jetzt zum Beispiel mit den 20.000, da wirkt jetzt ein Drittel natürlich viel, aber wenn das Auto jetzt vielleicht nur 6.000 Euro kostet, ist eine Reparatur mit 2.000 Euro schon echt realistisch, wenn da mal irgendeine Kleinigkeit ist, ja?
Absolut. Andererseits ist es dann ja auch sehr schnell so, dass du dich fragst, reparierst du das Auto dann überhaupt noch? Wenn wir bei den 6.000 Euro sind,
ja. Sagen
wir, um 4.000 Euro kaufst du dir dann das Auto. Wenn dann irgendwas kaputt geht und in der Werkstätte sagen sie dir, das steht jetzt 2.000 Euro kosten, bist du wahrscheinlich auch schwer am Überlegen, ob du das wirklich noch machst.
Mhm. Aber jetzt beim Neuwagen zum Beispiel, der, ich sage jetzt irgendwas, 30.000 Euro gekostet hat, dann 10.000 Euro zurückzulegen für Reparaturen, ist dann wahrscheinlich fast ein bisschen viel eigentlich, oder? Weil bei einem Neuwagen besonders wirst du noch keine 10.000 Euro Reparatur wahrscheinlich haben.
Das stimmt natürlich, vor allem wenn er Garantie hat. Je nachdem wie lange, gibt es große Unterschiede. Manche Hersteller geben 2 Jahre Garantie. Es gibt auch Hersteller, die geben 10 Jahre Garantie. Also das ist natürlich auch ein riesiger Unterschied, wie lange du da Planungssicherheit hast, dass du zumindest für Defekte, die jetzt nicht mehr mit einem Unfall oder Ähnlichem zu tun haben, sozusagen ohne finanziellen Schaden aus der Sache rausgehst. Aber die andere Seite ist bei einem Neuwagen, auch hier, je teurer das Auto, desto teurer werden die laufenden Kosten. Sprich, du wirst wahrscheinlich eher eine Kasko- oder sogar Vollkasko-Versicherung nehmen beim Gebrauchtwagen. Gerade wenn es ein ganz günstiger ist, reicht meistens die Haftpflicht. Das heißt, die Versicherung ist schon mal deutlich teurer jeden Monat. Und wenn da mal wirklich was sein sollte, irgendwas Grobes, was aus irgendeinem Grund nicht in die Garantie fällt, dann wird es halt auch schnell richtig teuer. Vor allem bei modernen Neuwagen. Wir haben vorne, hinten, auf der Seite, wir haben so viele Sensoren verbaut. Auch die Scheinwerfer werden immer besser, intelligenter etc. etc. Da gibt es auch Aufstellungen dazu, habe ich jetzt nicht dabei. Aber früher Stoßstange vorne, sagen wir, durch einen Parkschaden war kaputt. Ja, die hast halt getauscht. Das war erstens keine große Sache und zweitens auch nicht wahnsinnig teuer. Heutzutage kann es schon sein, dass so eine nicht einmal ramponierte, sondern einfach nur leicht touchierte Stoßstange, weil genau dort ein Sensor sitzt, der ist jetzt auch beschädigt. Auch der muss ausgetauscht werden, muss neu verkabelt werden. Das Auto muss neu angelernt werden auf diesen Sensor. Dann bist du für so eine leicht ramponierte Stoßstange schnell bei mehreren tausend Euro, ja.
Aber wo siehst du dann Sparpotenziale, was jetzt zum Beispiel die Features angeht? Also wenn ich sage, ich brauche jetzt nicht das Modernste, ich möchte einfach ein günstiges Auto haben, möchte aber trotzdem sicherheitsbewusst unterwegs sein. Also was ist da wirklich nice to have und was ist must have?
Also die zwei größten Must-Haves sind eigentlich eh heutzutage bei jedem Auto dabei, bei jedem Neuwagen. Und eigentlich, wenn man nicht schon wirklich sehr alte Gebrauchte nimmt, auch bei Gebrauchten, sind ABS und ESP. Aber das sollte wirklich kein Thema mehr sein, weil ABS ist seit 2004 in der EU bei jedem Neuwagen mit an Bord und ESP seit 2014. Also da muss man schon wirklich weit zurückgehen. Genau, fast schon ein Oldtimer, wenn man so sagen möchte, dass das nicht dabei ist. Das sind wirklich die zentralen Fahrsicherheitselemente. Und dann gibt es halt vieles, was heutzutage auch schon verpflichtend bei jedem Auto mit an Bord ist, bei jedem Neuwagen zumindest. Und darüber hinaus ist es wirklich nach oben offen. Also da gibt es Systeme, wo du wirklich sagst, das ist jetzt schon mehr Komfort als Sicherheit. Was schon Sinn macht, ist zum Beispiel so etwas wie ein Notbremsassistent. Auch der ist inzwischen bei Neuwagen fix dabei. Aber es gibt natürlich auch Assistenzsysteme, wo man sagt zum Beispiel, es gibt einen sogenannten Ausstiegsassistenten. Das ist, wenn ich die Tür öffnen möchte, ich habe eingeparkt und mache die Tür auf, der hat einen Sensor, der permanent so nach hinten schaut. Wenn ein Radfahrer kommt oder einfach nur Verkehr, dann gibt es die eine Variante, dass er mit einem Tonsignal mir zu verstehen gibt, das geht jetzt nicht, Achtung. Es gibt sogar welche, die dich dann die Tür auch nicht aufmachen lassen, wo du dann quasi das noch einmal mit einem zweiten Mal ziehen overrulen musst, dass du dir sozusagen sicher bist, ich will jetzt die Tür aufmachen. Solche Sachen sind natürlich nicht schlecht, aber wenn man sagt, ich schaue bewusst in den Rückspiegel, bevor ich die Tür aufmache, könnte man sich das natürlich auch sparen und selber die Verantwortung übernehmen.
Jetzt haben wir über Sicherheit gesprochen, aber was ist eigentlich jetzt mit Komfortthemen? Weil wenn du ein neues Auto kaufst, das sind ja gefühlte 500 Pakete, die du da extra haben kannst oder Features, wo du dir zuerst sogar die Frage stellst, brauche ich das? Wozu ist das überhaupt gut? Was ist da etwas, wo du sagst, das kann man sich total sparen oder wo du sagst, du, das ist aber eigentlich schon ganz praktisch, das zu haben und das vermisst man, wenn man es nicht hat?
Es geht sehr schnell, dass man beim Neuwagen den Preis stark in die Höhe treibt im Vergleich zum Basispreis. Und da gibt es unterschiedliche Philosophien. Manche Hersteller bieten einem zwar mal grobe Ausstattungslinien an, die teurer werden, aber dafür auch mehr bieten. Und dann ganz viele Extras, also entweder Pakete oder einzelne Optionen. Manche Hersteller machen es wieder so, dass sie nur zum Beispiel 2, 3 Ausstattungsvarianten bieten und darüber hinaus gibt es nicht viel, außer die Außenfarbe vielleicht oder eine Anhängerkupplung. Sonst ist alles in diesen 3 Levels drin. Ist Geschmackssache, was man lieber möchte. Das eine ist natürlich einfacher zu durchschauen, aber es verleitet dich natürlich auch schnell, das nächsthöhere Paket zu nehmen, weil du dir dann denkst, naja gut, ich hätte jetzt gern, sagen wir, das Panoramaglasdach, aber in dem Paket ist dann nicht nur das Panoramaglasdach drin, sondern auch noch 20 andere Sachen. Die zahlt man dann natürlich auch mit und man hat gar keine Wahl. Mhm. Während bei diesen einzelnen Extras läuft man natürlich Gefahr zu sagen, na gut, dann nehme ich das eine noch mit oder das eine und dann ist man auch schnell in ganz anderen Sphären. Sprich, unterm Strich sollte man sich wirklich vor dem Kauf Gedanken machen und auch recherchieren, was möchte ich wirklich im Auto haben, was brauche ich wirklich. Brauche ich wirklich die Soundanlage von einem großen Markennamen oder tut es auch der normale Lautsprecher im Auto? Das sind einfach Sachen, die heutzutage jeder Hersteller im Angebot hat und man muss sich da wirklich fragen, was braucht man. Gerade wenn man sagt, Budget ist ein Thema, da kann man schon sehr leicht sehr viel Geld für Sachen ausgeben, die man fürs Fahren von A nach B überhaupt nicht braucht.
Diese Pakete sind ja zum Teil auch ein bisschen schräg, weil bei dem Auto, was ich jetzt gekauft habe, war das zum Beispiel so, dass es ein Paket gab, wo Keyless dabei war und halt noch 4, 5 andere Sachen. Und das war tatsächlich fast kaum teurer als Keyless alleine.
Ja, es ist teilweise schwer durchschauen.
Und ich habe mir dann auch zuerst gedacht, ich brauche den Rest eigentlich überhaupt nicht.
Das ist so, wie wenn die Pommes dazu nur 1 Euro mehr kosten, oder?
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Diese Pakete sind oft teilweise die gleichen, mit ein paar Extras sind da dabei, die dort nicht dabei sind oder du hast die Option alleine. Und genauso undurchsichtig wie das manchmal ist, und da muss man wirklich Recherche reinstecken. Am besten schon vorab online im Konfigurator, dann nochmal mit dem Händler reden, also beim Neuwagen vor allem. Und ähnlich ist es bei Aktionen rund ums Auto. Es gibt bei den meisten Neuwagen zu jedem Modell irgendwelche Finanzierungsaktionen, Umtauschaktionen, Versicherungsaktionen, da kommt viel zusammen und da kann man sich auch mehrere tausend Euro sparen bei einem Auto, das gar nicht so teuer ist. Also da ist viel Potenzial da, aber man muss sich auch immer überlegen, was macht jetzt Sinn? Weil den Finanzierungsbonus kriege ich vielleicht nur, wenn ich auch die Versicherung nehme, die da dabei ist. Das ist aber vielleicht eine Vollkaskoversicherung mit allen möglichen Premium-Vorteilen, kostet dementsprechend pro Monat mehr und ich persönlich hätte das vielleicht gar nicht genommen. Also vielleicht ist es dann doch wieder günstiger, auf die 1.000, 2.000 Euro Finanzierungsbonus zu verzichten und dafür monatlich 50 Euro für die Versicherung zu sparen. Je nachdem, wie lange ich auch plane, das Auto zu nutzen und zu haben.
Finanzierung ist schon ein ganz großes Schlagwort, das du bringst. Wir haben ja am Anfang gesagt, okay, es ist gar nicht so leicht, das Budget für ein Fahrzeug mal aus dem Stegreif auszustellen, ja, wenn jetzt vielleicht nicht Mama oder Papa mitfinanzieren oder das Geld jetzt nicht am Sparbuch liegt. Aber eigentlich muss ich ja das Geld nicht zwingend selbst aufstellen. Wir haben eine Möglichkeit, die nennt sich Kredit, und ganz viele andere Möglichkeiten, wo ich das Auto vielleicht am Papier nicht besitze, aber es fühlt sich so an, als würde es mir gehören. Jakob, was gibt es da mittlerweile alles?
Also der ganz große Klassiker heutzutage ist das Leasing. Das ist im Prinzip ganz ähnlich wie ein Kredit. Ich muss nur einen Teil jetzt zahlen. Meistens gibt es eine Anzahlung und den Rest bezahle ich in Raten. Der Unterschied zwischen Kredit und Leasing ist, Kredit, so wie wir ihn klassisch kennen, ist, Auto kostet 30.000 Euro. Vielleicht muss ich eine Anzahlung leisten, vielleicht auch nicht, dass ich quasi die ganzen 30.000 Euro in Raten abstottere. Mhm. Beim Leasing hingegen ist es meistens so, es wird eine Anzahlung, je nachdem wie teuer das Auto ist, lässt sich auch meistens abstimmen mit dem Händler, von einigen tausend Euro fällig, und danach zahle ich monatliche Raten. Auch die richten sich natürlich nach dem Preis des Autos. Nach einer vorher bestimmten Laufzeit, üblicherweise ist das zwischen 2 und 5 Jahren, endet das Leasing, und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich möchte mir dieses Auto behalten, dann muss ich einen Restwert zahlen, der auch im Vorhinein in der Regel bestimmt wird, und kann das Auto dann übernehmen. Oder ich lasse diesen Restwert quasi verfallen, das Auto geht zurück an den Händler und ich habe dann die Option, ein neues Auto zu leasen, ein anderes zu kaufen, was ich halt auch immer tun möchte. Das ist so der große Unterschied. Das Leasing ist mehr, bietet mehr Flexibilität gegen Ende hin, aber im Endeffekt ist es auch quasi eine Art von Kredit, weil du auch über diese Ratenzahlung dann das Auto finanzierst. Das sind die 2 ganz großen. Der klassische Barkauf, dass man wirklich die gesamte Summe auf den Tisch legt, wird immer seltener, weil auch die Finanzierungsangebote rund um Leasing vor allem immer besser werden. Also eben durch diverse Boni kommt man dann teilweise sogar so weit runter mit dem Preis, dass sich die Zinsen wieder rechnen, sozusagen, dass man wieder auf Null kommt. Nicht immer, aber es kann sein.
Wie geht sich das aus? Wie kann das sein?
Naja, es ist zum Beispiel, also ist jetzt immer von Angebot zu Angebot höchst unterschiedlich. Und gibt es auch nicht für jedes Modell immer, es sind meistens zeitlich begrenzte Aktionen. Aber es kann zum Beispiel sein, sagen wir, der Zins über die 5 Jahre, die das Leasing läuft, ist im Endeffekt 5% Hausnummer. Aber ich spare mir sehr viel, weil ich habe mein altes Auto eingetauscht. Dafür habe ich eine gewisse Summe quasi als Gegenleistung erhalten. Und dann habe ich noch die Finanzierung über die Bank von dem Hersteller gemacht. Also das Leasing läuft über deren Bank. Und dann habe ich auch noch die Versicherung genommen über den Hersteller. Und da gibt es jeweils Rabatte. Und dann ist es am Schluss so, dass sich das mit den Zinsen gar nicht mehr so viel nimmt. Ist aber nicht immer der Fall. Also ohne diese Aktionen muss man schon damit rechnen, wie beim Kredit früher. Du zahlst einfach Zinsen. Und wenn du dann die Anzahlung, die monatlichen Raten und den Restwert, den du am Schluss bezahlst, falls du das Auto übernehmen möchtest, ist das natürlich mehr Geld als der reine Kaufpreis des Autos. Gar keine Frage.
Es gibt aber auch Carsharing zum Beispiel oder auch Auto-Abos. Was ist zum Beispiel ein Auto-Abo genau oder was sind die Vorteile, Nachteile? Kannst du das vielleicht mal kurz erzählen?
Also Auto-Abos sind die Variante, die sich quasi so all-inclusive, keine Sorgen, an dieses Publikum wendet. Wenn ich zum Beispiel wirklich weiß, ich brauche nur für die nächsten 3 Monate ein Auto aus irgendeinem Grund, dann kann ich mir ein Auto-Abo nehmen. Da gibt es verschiedene Anbieter und das funktioniert dann wirklich so, ich suche mir ein Modell aus, was ich halt benötige von der Größe her. Und dann gibt es eine Flatrate für diese 3 Monate. In dieser Rate ist dann alles inkludiert, wie zum Beispiel die Versicherung. Aber Fakt ist natürlich, diese Rate fließt nicht in irgendeinen Kaufpreis. Anders als beim Kredit oder beim Leasing zahlt ja jede Rate darauf ein, dass ich dieses Auto übernehmen kann, wenn ich das möchte. Beim Auto-Abo ist das nicht so. Da ist es so, jede Rate ist einfach nur eine monatliche Rate, wie beim Online-Streaming, man kennt es. Und ich kriege dafür nichts, was mir danach bleibt. Dafür ist es halt sehr komfortabel, weil ich muss mich nicht selber großartig um das Auto kümmern. Meistens sind auch Servicepakete dabei, je nachdem, wie umfangreich dieses Abo ist. Dafür ist es halt mit der Zeit sehr schnell sehr teuer. Und das andere, was du erwähnt hast, Carsharing, ich meine, gerade in Großstädten kennt man das. Man hat irgendeine App am Handy und kann sich dann stundenweise, minutenweise teilweise Autos ausborgen. Teilweise auch zum Beispiel gibt es so Wochenendtarife. Und das macht halt vor allem Sinn für Leute, die eben in einem Ballungsraum leben, weil außerhalb wird das meistens nur sehr, sehr sporadisch angeboten, wenn überhaupt. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich wohne in Wien und fahre dreimal im Jahr die Oma im Waldviertel besuchen und sonst brauche ich kein Auto, dann komme ich wahrscheinlich günstiger damit, mir drei Wochenenden im Jahr über einen Carsharing-Dienst ein Auto auszuborgen. Das kostet mich dann nicht die Welt und vor allem nicht die Welt, wenn ich es vergleiche damit, was es mich kosten würde, wenn ich ein ganzes Jahr lang Versicherung etc. fürs Auto bezahle. Mhm.
Die Oma wundert sich, dass ich einmal im Quartal mit einem neuen Auto komme.
Richtig, macht auch einen guten Eindruck gleich.
Erfolgreich.
Wobei man sagen muss, nicht alle Carsharing-Autos sind im besten Zustand.
Aber
echt
nicht. Aber schauen wir uns vielleicht zum Abschluss vielleicht noch ein paar praktische Tipps an, jetzt speziell auch für den Autokauf, und vielleicht hast du ein paar finanzielle Insights noch von deinen Recherchen auch mitgebracht. Was sind so deine Ratschläge für die Besichtigung, für die Auswahl, vielleicht auch für die Probefahrt? Was würdest du unbedingt beachten?
Also wenn wir jetzt von Neuwagen sprechen, klassisch, wie du schon erwähnt hast, gibt es die Probefahrt. Da sollte man halt wirklich vorher schon wissen, was will ich, was brauche ich? Und dann auch keine Angst haben, dem Händler die entsprechenden Fragen zu stellen. Also es geht ja wirklich um eine große Investition. Gerade bei einem Neuwagen wird man ja noch mehrere Jahre, aller Voraussicht nach, mit diesem Fahrzeug verbringen. Also da lohnt es sich wirklich, alle offenen Fragen zu klären und auch vorher schon informiert zur Probefahrt zu kommen. Nicht, dass man ahnungslos in irgendein Modell steigt, keine Ahnung, welchen Antrieb man will, etc. etc. Vorab informieren ist immer wichtig, selbst wenn man zu einem Autohändler kommt, der diese Informationen auch vor Ort bieten würde, ist es immer besser, dass man vorher schon Bescheid weiß. Beim Gebrauchtwagenkauf ist es nochmal komplexer, weil da noch viel mehr Faktoren mitspielen. Kauft man von einem Händler, kauft man privat? Wie alt ist das Auto? Wie gut ist es beieinander? Das sind natürlich alles Sachen, beim Neuwagen muss ich mich das überhaupt nicht fragen. Der einfachste Tipp, auch wenn es ein bisschen nach Autokauf für Dummies klingt, ist: Gebrauchtwagen sollte man, wenn man sie besichtigt, bei Tag besichtigen. Auch wenn sie in einer gut ausgeleuchteten Garage stehen oder sonst wo, man sieht vor allem, was Lack oder leichte Dellen, ähnliches angeht, nie so gut wie bei Tageslicht. Oder man kann dann auch noch jemanden zweiten mitnehmen vielleicht. 4 Augen sehen mehr als 2. Auch das macht Sinn. Und auch hier informiert sein über das Auto, genau Bescheid wissen, welche Ausstattung ist das, was ist da alles mit an Bord, dass man da nicht irgendwie über den Tisch gezogen werden kann. Und vor allem beim Verkauf privat zu privat, wenn man irgendwie ein ungutes Gefühl hat, wenn der Verkäufer, ich weiß nicht, das Auto nicht herzeigen will oder sagt, Probefahrt ist nicht möglich, ähnliche Sachen, sollte man einfach die Finger davon lassen. Auch wenn das jetzt auf dem Papier ein super Schnäppchen ist, es wird schon seinen Grund haben, warum der oder diejenige nicht möchte, dass man das Auto zu genau zu Gesicht bekommt oder zu fahren bekommt, da lieber Abstand nehmen.
Und wenn man es ganz genau wissen will, hat ja auch der ÖAMTC das ein oder andere Angebot.
Ja, da gibt es einige Angebote. Klassiker ist die Kaufüberprüfung für Gebrauchtwagen. Da muss man sich einen Termin ausmachen und kann dann beim ÖAMTC-Stützpunkt das Auto nochmal genau durchchecken lassen. Das geht dann auch tiefer als eine reine Pickerl-Überprüfung. Also da wird wirklich geschaut, hat das Auto irgendwelche Schäden, hat es irgendwelche Teile, die vielleicht bald einmal schadhaft werden könnten. Und auch besonders für Gebrauchtwagen gibt es auch vom ÖAMTC eine Checkliste. Die kann man sich einfach zum Beispiel zur Besichtigung mitnehmen. Das sind einmal Sachen, die jeder Laie auch prüfen kann. Die hat man dann dabei und dann vergisst man auch nichts, weil es natürlich doch eine Situation, in der man vielleicht ein bisschen aufgeregt ist. Und da schadet es nicht, sozusagen nochmal schriftlich dabei zu haben, was zählt jetzt wirklich, was sollte ich mir vorab anschauen, bevor ich überhaupt erwäge, das Auto zu kaufen.
Und ich denke, grundsätzlich ist es allein, wenn man schon mal mit der Idee kommt, ich würde gerne eine Kaufüberprüfung machen, ist ja das auch schon ein Indikator, ob die Verkäuferin oder der Verkäufer dem zustimmt oder gleich mal ultra skeptisch ist. Ja, das ist ja auch schon ein Indikator, wenn es dann vielleicht gar nicht so weit kommt, aber ja, wer schon einen Grund hat, da nicht zuzustimmen, kann man sich seinen Teil vielleicht dann auch denken.
In vielen Fällen sicherlich. Ich meine, vielleicht will der auch nur so schnell wie möglich verkaufen. Kann auch sein, aber wie schon gesagt, es gilt lieber Vorsicht walten lassen. Ein weiterer guter Indikator bei Gebrauchtwagen, den wir noch nicht erwähnt haben, wäre natürlich das sogenannte Scheckheft gepflegte Auto. Das wäre dann, wenn das Auto wirklich zu jedem Servicetermin pünktlich zu einer Vertragswerkstätte des jeweiligen Herstellers gebracht wurde. Und wenn das wirklich von Anfang bis Ende vorhanden ist, ist es auch schon ein sehr gutes Indiz, dass es sich hier um ein gut gepflegtes Auto handelt. Wie gesagt, man sollte trotzdem nicht vernachlässigen, das Auto genau überprüfen zu lassen. Aber das ist auf jeden Fall was, wenn das der Fall ist, ist das schon einmal was, wo man ein gutes Gefühl haben kann, sage ich einmal.
Und wenn ich das Auto jetzt angeschaut habe und es passt alles, Wie mache ich das dann am besten, dass ich dann beim Kauf auch keine Fehler mache?
Da gibt es tatsächlich beim MTC auf der Website den Kaufvertrag zum Download als Muster. Den kann ich dann entsprechend ausfüllen und von beiden Seiten natürlich unterschreiben lassen. Das ist auf jeden Fall schon eine gute Rückversicherung, falls es dann im Nachhinein irgendwelche Probleme gibt mit dem Auto, die zum Beispiel beim Verkauf nicht offengelegt wurden, hat man dann schon was, woran man sich festhalten kann, weil das ist dann alles korrekt gemacht. Wenn man natürlich nur sagt, mit Handschlag hier und passt schon, hat man nachher auch keine Rückversicherung.
Wenn ich jetzt den Kaufvertrag unterschrieben habe als Käufer, habe ich dann aber eigentlich überhaupt irgendwelche Rechte? Weil eine Gewährleistung ist ja normalerweise ausgeschlossen und Garantie gibt mir ein privater Verkäufer ja sowieso nichts. Also was bringt mir der Kaufvertrag dann effektiv eigentlich?
Ich bin jetzt kein Experte in rechtlicher Hinsicht, sage ich gleich dazu. Aber da geht es dann um Sachen wie absichtliche Vortäuschung. Also wenn da irgendwie zum Beispiel, es ging sich eine Kaufüberprüfung nicht mehr aus welchen Gründen auch immer, aber man macht eine, ich weiß nicht, eine Woche, nachdem man das Auto dann gekauft hat. Wenn dann herauskommt, der Unterboden ist komplett durchgerostet und der Verkäufer hat mir irgendwo schriftlich gegeben, zum Beispiel bei der Konversation per E-Mail oder wie auch immer, das Auto ist in Top-Zustand, da ist überhaupt nichts, es gibt keinen Rost, dann ist das natürlich schon eine große Diskrepanz. Und bei solchen Fällen hilft es einfach dann wirklich, einen ordentlichen Vertrag zu haben.
Alles klar. Jakob Stanteski, danke schön für deine Einblicke in die Welt des Autokaufs. Danke, dass du uns mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Danke dir.
Vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Und wir haben ein paar Links für euch auch in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung.
Ja genau, sämtliche Serviceangebote, wie zum Beispiel eben die erwähnte Checkliste oder auch der Kaufvertrag. Und auf der Autotouring-Website findet ihr auch einige Artikel mit Tipps zum Autokauf generell oder auch für Gebrauchtwagen.
Und damit bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.
Genau.